Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen. Aussicht auf lange Koalitionsverhandlungen. Irak steht die Regierungsbildung bevor. Eine Auslegeordnung. In Polen steht der Favorit fürs Staatspräsidentenamt fest. Die regierende Bürgerplattform nominiert Bronislaw Komorowski. Eine Annäherung. Dann, Russland streitet über Stalin. Gehört der Despot zu den Helden der Kriegsendfeier? Fragwürdige Ansichten. Und der britische Independent wird russisch. Die hochverschuldete Qualitätszeitung gehört jetzt einem der reichsten Moskauer. Ein merkwürdiger Deal. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst jetzt aber Christian Lüscher. Er hat die Nachrichten des Tages.
In Irak sind die Ergebnisse der Parlamentswahl seit gestern bekannt, aber es ist noch völlig unklar, wie die neue Regierung aussehen wird. Wahlsieger Iyad Alawi sagte, er wolle eine Regierung bilden, die Entscheide fällen könne und werde mit allen Parteien verhandeln. Gleichzeitig sagte der amtierende Ministerpräsident Nouri al-Maliki, dessen Koalition bei den Wahlen Zweite wurde, er werde das knappe Wahlergebnis anfechten und er ließ durchblicken, dass er die Regierung bilden wolle. Die Arabische Liga zweifelt an einem guten Ende des Nahost-Friedensprozesses. Der Chef der Arabischen Liga, Amr Moussa, hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, eine Alternative zu den jetzigen Nahost-Friedensgesprächen zu entwickeln. Die arabischen Staaten müssten neue Pläne erstellen, denn die Situation im Nahen Osten habe einen Wendepunkt erreicht. Bislang habe die Liga den Einsatz von Vermittlern befürwortet und einen Friedensprozess mit offenem Ausgang akzeptiert. Aber dadurch sei Zeit verloren gegangen und erreicht habe man nichts. Der nächste polnische Staatspräsident soll Bronislaw Komorowski heißen. Diese Meinung ist die Mehrheit von Polens Regierungspartei Bürgerplattform. Bei einer Vorwahl per Brief und Internet hat sich der 57-jährige Parlamentschef als Kandidat fürs Präsidium deutlich durchgesetzt. Komorowski erhielt fast 70% der Stimmen. Parteichef Donald Tusk hatte die parteiinterne Vorwahl angeordnet, nachdem er auf eine Kandidatur verzichtet hatte. Tusk will weiterhin Regierungschef bleiben. Der neue Staatspräsident soll im Herbst gewählt werden. Viele Flugbegleiter von British Airways streiken seit letzter Nacht, doch die meisten Flüge wurden heute laut Auskunft von British Airways trotzdem durchgeführt. Auf den Flughäfen Gatwick und London City sind demnach gar keine Flüge ausgefallen, in Heathrow seien rund 90 Flüge gestrichen worden. British Airways hatte sich auf den Streik vorbereitet. Die Fluggesellschaft hatte Passagiere umgebucht und Leute aus anderen Abteilungen zu Flugbegleitern umgeschult. Der Streik soll 4 Tage dauern. In den USA haben die Behörden 4 weitere Regionalbanken geschlossen, denen das Geld ausgegangen ist. Seit Jahresbeginn ist die Zahl der Bankpleiten damit auf 40 angestiegen. Im gesamten letzten Jahr waren 140 vor allem kleine US-Institute in den Wirren der Finanzkrise untergegangen. Viele ihrer Schuldner sind arbeitslos geworden und nicht mehr in der Lage, ihre Raten zu bezahlen. Die großen Banken und Geldinstitute, mit Ausnahme der Investmentbank Lehman Brothers, hatte die US-Regierung mit Steuergeldern gestützt. Das Parlament der Auslandschweizer fordert die Schaffung eines Bundesgesetzes für die 700.000 im Ausland lebenden Schweizer. Ein solches Gesetz würde es dem Bundesrat ermöglichen, eine klare Politik für die Landsleute im Ausland zu definieren, teilte die Auslandschweizer Organisation mit. Heute seien die Vorschriften, die Auslandschweizer betreffen, auf verschiedene rechtliche Grundlagen und auf mehrere Departemente verteilt. Der Auslandschweizer Rat machte sich an seiner Frühjahrssitzung auch für die Information der Landsleute im Ausland stark. Er verlangte vom Bund mehr Subventionen, damit das Magazin Schweizer Revue wieder 6-mal pro Jahr erscheinen kann. Die SP-Frauen der Schweiz fordern, dass die Sozialversicherungen besser auf die Bedürfnisse der Frauen ausgerichtet werden, damit Frauen nicht mehr benachteiligt würden. Denn heute sei dies der Fall. Beispielsweise arbeiteten viele Frauen für die Gesellschaft und die Familie, ohne dafür Lohn zu erhalten. Das habe zur Folge, dass keine Beiträge in die Sozialversicherungen flössen und später die Renten der Frauen tief seien. Die Forderungen der Frauen nach Gerechtigkeit und Gleichstellung bei den Sozialversicherungen sollen ins neue Parteiprogramm der SP einfließen. Die grüne Zürcher Nationalrätin Katharina Prelitsch-Huber ist zur neuen Präsidentin der Gewerkschaft VPOD gewählt worden. Ihr Ziel sei es, den VPOD zum stärksten Verband auf der Arbeitnehmerseite zu machen, sagte Prelitsch-Huber vor den Delegierten. In erster Linie hoffe sie auf neue Mitglieder, aber auch Fusionen könne sie sich vorstellen. Die ausgebildete Sozialarbeiterin und Fachhochschuldozentin folgt auf SP-Nationalrätin Christine Goll, die den Verband des Personals öffentlicher Dienste 5 Jahre lang präsidiert hatte. Die aktuellen Sportergebnisse fasst nun Uli Reist zusammen.
In der Schweizer Fußballmeisterschaft laufen seit 17.45 Uhr 2 Spiele. Nach rund 20 Minuten führt der FC Basel auswärts gegen Sion 1:0 dank einem Tor von Marco Streller. St. Gallen gegen Zürich, noch keine Tore, 0:0. Die beiden Red Bull-Fahrer Sebastian Vettel und Mark Webber starten morgen aus der ersten Reihe zum Formel-1 Grand Prix in Melbourne. Rückkehrer Michael Schumacher geht von Platz 7 aus ins Rennen, der Schweizer Sebastian Buemi von Platz 12 aus. Die beiden Sauberfahrer Pedro de la Rosa und Kamui Kobayashi stehen auf den Startplätzen 14 und 16. Der Schweizer Velorennfahrer Fabian Cancellara feiert seinen ersten Saisonsieg auf europäischem Boden. Er gewinnt in Harelbeke in Belgien den Grand Prix E3 über rund 200 Kilometer. Am ATP-Tennisturnier in Key Biscayne ist der Weltranglisten-Zweite Novak Djokovic bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Er unterlag dem Belgier Olivier Rocus. Roger Federer spielt nach einem Freilos erst heute Abend und zwar gegen Nicolas Lapenti aus Ecuador.
Das Wetter. Im Norden fällt morgen zunächst vielerorts Regen, oberhalb von 1200 Metern Schnee. Dann wird es vorübergehend freundlich, bevor am Nachmittag wieder mehr Wolken kommen und es gebietsweise nass wird. Die Temperaturen erreichen rund 13 Grad. Im Süden scheint meist die Sonne bei 18 Grad. Am Montag ist es im Norden teils sonnig und sehr mild mit rund 18 Grad. Im Süden kommen immer mehr Wolken und am Abend fällt Regen bei maximal 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Wer mit wem? Das schwierige Puzzle einer künftigen irakischen Regierung. Einer am Start, Polens Favorit für die Präsidentenwahl. Mit oder ohne? Die russische Frage nach dem Kriegsheldenstatus von Stalin. Und wenig für viel, der sonderbare Handel mit dem britischen Independent. Geduld ist gefragt rund um die Wahlen im Irak. Bis schon nur das Resultat gestern bekannt wurde, vergingen 3 Wochen. Die Regierungsbildung, die nun ansteht, könnte diese Zeitspanne bei weitem übertreffen. Der Vorsprung von Herausforderer Iyad Allawi auf den Regierungschef Nouri al-Maliki ist so klein, dass das Ringen um eine Koalition extrem schwierig wird. Bei den Wahlen 2005 dauerte dies alles mehrere Monate. ARD-Korrespondent Carsten Kühntop zeigt verschiedene Koalitionsmöglichkeiten auf.
Es sind 2 Machtmenschen und Kraftmeier, einer so willensstark wie der andere, Iyad Allawi, Chef der Al-Iraqiya-Liste, die die meisten Mandate bekommen hat, und zwar 91. Und Nouri al-Maliki, amtierender Ministerpräsident und der Boss des sogenannten Rechtsstaatsbündnisses, das 2 Sitze weniger erhielt, 89. Beide hatten im Wahlkampf auf säkulare Botschaften gesetzt und den Nationalstaat betont. Aus Sicht von Rassan al-Attiyah von der Iraq Foundation for Democracy and Development wäre ein Zusammengehen der beiden die beste Lösung.
Ideally and logically, the fact that they are the 2 big winners.
Sie sind die beiden großen Gewinner. Maliki vertritt vor allem eine schiitische Wählerschaft, während Allawi vornehmlich von sunnitischen Arabern unterstützt wird. Eine Koalition der beiden wäre ideal und völlig logisch. Allerdings wissen wir, dass der Hass und die Feindseligkeit zwischen beiden solch ein Projekt behindern. Maliki könnte versucht sein, sich mit seinen ehemaligen Verbündeten zu versöhnen, der Nationalallianz, ein schiitisch-religiös orientiertes Bündnis, das auf 70 Sitze kam. Entsprechende Kontakte gibt es schon. Aber Attiyah warnt.
A coalition led by al-Maliki to the exclusion of Allawi and his.
Eine Koalition ohne Allawi und dessen Unterstützer würde nichts Gutes verheißen. Dann würden nämlich die Sunniten sagen, anders als vor 5 Jahren haben wir diesmal mitgemacht und uns am politischen Prozess beteiligt. Aber jetzt werden wir einmal mehr verraten und deshalb bleibt uns nur noch die Gewalt. Andersherum, wenn Allawi ein Bündnis ohne Maliki schmiedet, würden sich die schiitischen Provinzen, die Maliki unterstützten, verraten fühlen und sagen, seht her, jetzt kommen die Baathisten wieder an die Macht. Das wäre der Beginn einer neuen Zeit der Unruhe. Entscheidend könnte die Kurdistan-Allianz sein. Sie hatte vor 5 Jahren Maliki in den Sattel verholfen, aber seitdem ist ihr Verhältnis zum Regierungschef deutlich abgekühlt. Ob die Kurden heute glauben, dass ihre Interessen fortan besser bei Alawi aufgehoben sind, ist jedoch fraglich. Die Kurden wollen starke Regionen, Alawi aber eine starke Zentrale. Zum Zünglein an der Waage könnte auch der schiitische Prediger Muqtada al-Sadr werden. Seine Anhänger haben sich bei der Wahl überraschend gut geschlagen. Mit Maliki hat sich Sadr vor Jahren überworfen. Rassana Latia, der unabhängige Beobachter, sieht langwierige Verhandlungen voraus. Für uns Iraker ist es immer schwer, einen Kompromiss zu schließen. Während der vergangenen 7 Jahre gab es mehrere Momente, wo wir am Abgrund standen und dann aber doch wieder einen Schritt zurücktraten. Das neue Parlament ist bunt gemischt und spiegelt die vielfältige Bevölkerung weitaus besser wider als die alte Volksvertretung. Erfolgreich waren vor allem die Kandidaten, die glaubwürdig gegen den Konfessionalismus, gegen jede Einmischung von außen und für den Erhalt eines starken Nationalstaats eintraten. Wie die politische Landschaft in ein paar Wochen aussieht, ist aber völlig offen. Allianzen werden sich neu formieren, Abgeordnete die Lager wechseln, ein beliebter Sport bereits in der alten Legislaturperiode. Die Wahlblocks waren nur Zweckbündnisse und keine Parteien im westlichen Sinne mit ideologisch klar definierten Programmen.
Bronisław Komorowski. Den Namen muss man sich merken. Komorowski dürfte Polens neuer Präsident werden. Bisher leitete er das Parlament. Jetzt hat ihn Polens größte Partei, die Liberale Bürgerplattform, zu ihrem Präsidentschaftskandidaten erkoren. Im Herbst wird er gegen den rechtsnationalen Amtsinhaber Lech Kaczynski antreten, falls dieser es noch einmal wissen will. Und wenn man den Umfragen glauben kann, ist Komorowski so gut wie gesetzt als Präsident. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Die Bürgerplattform inszenierte die parteiinterne Ausmarchung als große Show. Wahlkampfleiterin Hanna Gronkiewicz-Walz verkündete das deutliche Verdikt unter dem Jubel der Parteianhänger. Der bodenständige Bronisław Komorowski setzte sich mit 2/3 der Stimmen gegen seinen Rivalen, den weltläufigen Außenminister Radek Sikorski, durch. Die Mitglieder der Bürgerplattform PO hatten in den letzten Wochen brieflich und per Internet ihren Kandidaten fürs Präsidentenamt bestimmen können. Die parteiinterne Wahl war nötig geworden, weil Premierminister Donald Tusk, der Vorsitzende der Bürgerplattform und große Favorit, überraschend ankündigte, nicht Präsident werden zu wollen. So bedankte sich der zum Kandidaten gekürte Komorowski herzlich für das Vertrauen und stellte einen engagierten Wahlkampf in Aussicht.
Chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie wyrazy sympatii, wyrazy życzliwości i solidarności.
Doch speziell ins Zeug legen muss sich der gegenwärtige Vorsitzende des Sejm, des polnischen Parlaments, wohl nicht. Es gilt schon jetzt als praktisch sicher, dass er die Präsidentenwahl im Herbst gewinnen wird. Diese Einschätzung teilt der Politologe Jerzy Maczków.
Es ist nicht zu erwarten, dass einer der Kandidaten, der nicht aus der bürgerlichen Plattform kommt, die Präsidentschaftswahl gewinnen könnte. Vorausgesetzt, es passiert nichts Außergewöhnliches, wonach es allerdings überhaupt nicht aussieht.
Die regierende Bürgerplattform genießt gemäß Umfragen das Vertrauen von gut der Hälfte der Bevölkerung. Die nationalkonservative PiS des amtierenden Präsidenten Lech Kaczynski kommt dagegen auf höchstens 20% Zustimmung. Dass der unpopuläre Kaczynski seinen Rückstand bis zur Wahl noch wettmachen kann, ist nicht wahrscheinlich. Nach 5 Jahren Kaczynski wollten die Polen keine polarisierende Figur mehr an der Staatsspitze, sagt Politologe Maczków.
Polen braucht unbedingt einen Präsidenten, der nicht spalten wird.
Eine integrierende und ausgleichende Persönlichkeit ist also gefragt. Der 57-jährige Bronisław Komorowski dürfte nicht schlecht in dieses Profil passen, denn im Parlament wird er als zurückhaltender Debattenleiter und Vermittler geschätzt. Die Leute mitreißen könne er allerdings nicht, meint Jerzy Maczków.
Komorowski ist nicht aufgefallen als eine charismatische Person, und zugleich hat er einen fantastischen Lebenslauf.
Der Historiker Komorowski, ein stattlicher Mann mit Schnurrbart und aristokratischem Hintergrund, gehörte im kommunistischen Polen zu den wichtigsten Regimekritikern. Im Untergrund agitierte er gegen die roten Machthaber. Mehrmals wurde er deswegen ins Gefängnis geworfen. Sein freundliches Wesen ist ihm dennoch nicht abhanden gekommen. Jetzt, da Polen eine stabile Demokratie ist, gilt Komorowskis Hauptaugenmerk der Wirtschaft. Als Präsident wolle er sein Land an das Wohlstandsniveau der westlichen EU-Staaten heranführen, versprach er. Was er aber ganz klar nicht wolle, sich ständig mit dem Regierungschef Kindisch darüber zu streiten, wer Polen an welchem Gipfeltreffen vertreten dürfe. Dass sich diese verbale Spitze gegen Amtsinhaber Kaczynski richtete, haben alle gleich verstanden.
Darf man Stalin als Kriegsherrn feiern? Russland tut sich schwer mit dieser Frage, denn im Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 65. Mal. Kommunisten und Veteranenorganisationen hatten vorgesehen, Großplakate mit dem Konterfei des sowjetischen Despoten auszuhängen. Obwohl auch sie um dessen Repressionspolitik wissen, wollen viele Kriegsveteranen Stalin als wichtigen militärischen Strategen feiern, einen Held, dem der Sieg gegen Hitlerdeutschland zu verdanken sei. Doch Menschenrechtsorganisationen wehren sich. Und Einspruch gegen die Stalin-Plakate kommt nun auch aus dem Kreml, allerdings nur hinter vorgehaltener Hand. Aus Moskau Peter Gisling.
Russische Veteranenverbände und auch Moskaus Bürgermeister Luschkow sprechen sich ganz offen dafür aus, Russlands Städte zum 9. Mai mit Porträts von Stalin zu versehen. Es gelte nämlich, den Diktator in seiner Eigenschaft als militärischen Strategen zu würdigen. Schließlich sei es ja Stalin gewesen, welcher die Sowjetarmee in den Sieg gegen Hitlers Wehrmacht geführt habe. Das müsse wieder mal deutlich werden, auch wenn Stalins Repressionspolitik zu verurteilen sei. Menschenrechtler haben Präsident Medvedev und auch Ministerpräsident Putin aufgefordert, die Plakatierung russischer Städte mit dem Konterfei von Stalin offiziell zu verbieten. Doch diese beiden schweigen sich bisher aus. Nur vorsichtig meldet sich aus dem Kreml und auch aus der Duma ein gewisser Widerstand. Dabei wäre es angesichts des aktuellen Streits ganz besonders wichtig, ein klares Wort von alleroberster Stelle und nicht nur etwa vom russischen Kulturminister zu vernehmen. Auch während einer Anhörung in einem Duma-Ausschuss am Donnerstag war kaum ein kritisches Wort gegenüber Stalins Schreckensherrschaft zu hören. Hier wurde vielmehr immer wieder relativiert, wie etwa im Votum von Alexander Kirillin, einem Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Stalins Repressionen hat niemand vergessen. Sie wurden ja auch verurteilt von der Kommunistischen Partei und auch vom heutigen Russland. Wir können Stalin aber nicht aus unserer Geschichte streichen. Damit würden wir auch unsere verdienten Kriegsveteranen beleidigen. Auf die ursprünglich geplanten Großplakate mit Stalin, so Kirillin, könne zwar gerne verzichtet werden, an den Besammlungsplätzen für die Veteranen aber solle Stalin immerhin sichtbar sein dürfen. Wladimir Schirinowski, Chef der sogenannten Liberaldemokraten, ließ sich unwidersprochen zur Äußerung hinreißen, die Verurteilung von Stalins Wirken sei Teil, Zitat, einer seit Jahrzehnten andauernden westlichen PR-Kampagne. Ähnlich Pavel Serjanov, Mitglied des Duma-Ausschusses für Jugendpolitik. Wir werden immer wieder als Besetzer und Eroberer an den Pranger gestellt. Das wird vom Westen immer wieder neu aufgewärmt und auch finanziert. Es ist schwierig, unsere Jugend für unsere eigene Sicht auf die Geschichte zu gewinnen. Unsere Jugend ist völlig desorientiert. Schließlich wurde es am runden Tisch in der Duma auch noch pathetisch. Boris Tarassow, Leiter einer Veteranenorganisation, meinte: Unser damaliger Sieg muss wie eine Fackel leuchten, auf das wir würdige Nachfolger der Helden von damals bleiben. Am 9. Mai, bei den großen Feierlichkeiten auf dem Roten Platz in Moskau, werden keine großen Stalin-Plakate zu sehen sein. Aber die Diskussion der letzten Wochen dürfte in einem Teil der russischen Bevölkerung einmal mehr das Bild des seinerzeitigen sowjetischen Massenmörders verklärt und beschönigt haben.
Peter Gisling. Die globale Krise bei den Printmedien hat eine seltsame Blüte getrieben. Der russische Ex-Spion und Oligarch Alexander Lebedev übernimmt die liberale britische Qualitätszeitung The Independent und die dazugehörige Sonntagszeitung. Aber niemand beklagt deswegen den Weltuntergang, ganz und gar nicht. Martin Aliot berichtet über eine ungewöhnliche Transaktion.
Wer heute ein Exemplar des Independent am Kiosk erwerben wollte, musste 1 Pfund bezahlen. Alexander Lebedev, der ehemalige Generalleutnant des sowjetischen Geheimdienstes KGB, bezahlte diese Woche genauso viel für die gesamte Zeitung, einschließlich ihrer sonntäglichen Schwester. Darüber hinaus werden die Verkäufer, der irische Zeitungskonzern der Unternehmerfamilie O'Reilly, Lebedev bis zum Jahresende jeden Monat eine runde 1 Million Pfund überweisen, also die voraussichtlichen Verluste der Blätter vorläufig übernehmen. Diese Konditionen illustrieren, wie verzweifelt der überschuldete irische Verlag die defizitären britischen Titel loswerden wollte. Der Independent hat die idealistischen und noblen Motive seiner Gründer nie restlos abgestreift. 3 Journalisten des konservativen Daily Telegraph wollten vor 24 Jahren ein neues, kritisches, parteiunabhängiges Blatt mit einer liberalen Grundhaltung auf die Beine stellen. In der Tat bot der junge Independent sowohl dem hoffnungslos parteilichen Telegraph wie auch der Times aus dem Stall des mächtigen australischen Magnaten Rupert Murdoch anfänglich erfolgreich die Stirne. 1990 erzielte das Blatt eine verkaufte Auflage von über 400.000 Exemplaren. Doch seither geht es schrittweise bergab. Der irische Krösus Tony O'Reilly erwarb die Titel als Prestigeobjekte und pumpte über die Jahre insgesamt etwa 500 Millionen Franken nach London, um die Löcher zu stopfen. Doch seit die Wirtschaftskrise sämtliche Geschäfte O'Reillys nahe an den Abgrund getrieben hat, konnte selbst er sich diesen Luxus nicht mehr leisten. Die zum vollen Preis verkaufte Auflage der Tagesausgabe soll auf 90.000 abgesackt sein. Der neue Besitzer des liebevoll Indie genannten Blattes wird jetzt als Retter gefeiert. Immerhin besitzt er schon die russische Oppositionszeitung Novaya Gazeta, ein klares Verlustgeschäft. Letztes Jahr erwarb er die einzige Abendzeitung Londons, den Evening Standard, ebenfalls für 1 Pfund und verwandelte sie in eine Gratiszeitung. Bei unverändertem Inhalt hat sich die Auflage verdreifacht, die Rechnung des Oligarchen ist scheinbar aufgegangen. Lebedev mischt sich nicht in die Redaktionsführung ein und behauptet, es gehe ihm letztlich nur um Pressevielfalt und Demokratie. Doch auch er wird die Verluste des Independent irgendwie lindern müssen. Beobachter rätseln nun, ob er die Zeitung im Londoner Raum gratis abgeben könnte. Aber fürs Erste können die 300 Angestellten des Indie aufatmen. Die kleinste britische Qualitätszeitung überlebt, in russischer Hand.
Das war Martin Aliot, unser Großbritannien-Korrespondent. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Küenzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.